Hallo und herzliche Grüße aus Bayern, wo ich mehr oder weniger gerade festsitze. Zum Glück bei meiner Familie, deswegen kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen. Aber es ist doch irgendwie eine ungewohnte Situation. Klar, keiner hat sich das von uns irgendwie auch vorgestellt. Es ist schon irgendwie auch komisch, jetzt in eine Kamera zu reden, anstatt Angesicht zu Angesicht gegenüber von euch halt zu stehen. Gut, aber das ist die Situation, in der wir gerade sind. Ich persönlich, ich merke, dass ich in dieser Zeit besonders am schwersten mit dieser Ungewissheit zu kämpfen habe. Ich weiß einfach nicht, okay, was kommt morgen? Wird es besser? Wird es schlechter? Ja, das ist schon alles irgendwie so ein bisschen mit vielen Fragezeichen, die da einfach auch irgendwie verbunden sind. Ja, wahrscheinlich geht es dir da auch ähnlich. Vielleicht bist du da auch in so einer ähnlichen Situation. Und vielleicht ist es bei dir sogar noch ein bisschen krasser, weil da wirklich mit dieser Ungewissheit, die wir ja alle haben, auch wirklich existenzielle Nöte auch mit verbunden sind. Ja, egal in welcher Situation du gerade bist, ich hoffe und ich bete so sehr, dass Gott heute zu dir redet, dass er in dein Herz spricht und dass er meine Worte und das, was ich jetzt einfach auch vorbereitet habe, benutzt, um dich zu ermutigen und dir zu zeigen, dass er immer noch da ist und dass er alles in Kontrolle hat. Und deswegen möchte ich jetzt zu Beginn einfach auch beten. Herr Gott, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du wirklich alles in Kontrolle hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt unsere Herzen bereit machst und dass du mich einfach jetzt auch verwendest, meine Worte verwendest und ja, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und dass ja, wir einfach immer wieder neu ermutigt werden und wissen dürfen, dass du alles in der Hand hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich war ja vor ein paar Wochen in meinem Praktikum und da, als das Ganze so mit Corona losging, hatte ich die Aufgabe, eine Andacht zu halten. Eine kurze Andacht über König Josaphat. Und ich war so begeistert von dem seiner Geschichte, dass ich mir dachte, hey, darüber möchte ich auch gerne Predigt machen. Das möchte ich auch euch weiter mitgeben. Denn ich weiß nicht, ob du König Josaphat kennst. Wir lesen von ihm im zweiten Chronikebuch. Und wir lesen, dass er der vierte König von Juda war. Nach dem Tod von König Salomo wurde das Reich Israel ja in zwei Teile unterteilt, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und in Juda herrschten immer noch die Verwandten von David. Und somit ist der König Josaphat der Ur-Ur-Urenkel von König David. Und Josaphat wird in der Bibel eigentlich als ein ziemlich guter König dargestellt. Klar, er hat schon auch ab und zu mal Fehler gemacht, aber er war treu gegenüber Gott und er hat auch sein Volk immer wieder dazu geführt, dass sie Gott anbeten. Und das lesen wir auch in der Geschichte, die ich heute mit uns anschauen möchte, und zwar in 2. Chronik 20. Josaphat, er befand sich wie wir auch in einer schwierigen Situation, einer Situation der Ungewissheit, die auch durch eine Bedrohung aus gelöst wurde. Seine Bedrohung sah ein bisschen anders aus und wir lesen einfach mal ab Vers 1. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hazezon-Tamar, ein anderer Name für En-Gedi. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Also es greift nicht nur ein Volk Josaphat an, nein, es sind sogar drei Völker, die Josaphat angreifen. Also ein riesiges Heer marschiert gerade auf Josaphats Land zu. Und ich habe in meiner Bibel, meinem Bibelprogramm, habe ich eine Karte gefunden, die das Ganze so ein bisschen versucht zu rekonstruieren, was für eine große Menge da tatsächlich auch zukam und woher die kamen. Und die wird jetzt auch eingeblendet. Und wir sehen, dass im Nordosten von Juda Ammon lag, also das Land der Ammoniter, und die sind weiter südlich zu den Moabitern wahrscheinlich gezogen und sind dann an Edom vorbei, um das Tote Meer herum und haben da wahrscheinlich noch so einige Meuniter eingesammelt, die halt auch mitkämpfen wollten. Und diese riesige Armee, sie zieht jetzt auf das Land Juda zu. Aber wir lesen in Vers 2 tatsächlich schon, dass es heißt, dass sie schon in En-Gedi sind. Und das liegt schon auf dem Territorium von Juda. Das heißt, diese riesige Armee, sie ist bereits im Königreich Juda. Und von daher finde ich es auch vollkommen nachvollziehbar, dass ein Josaphat sich fürchtet, wie wir in Vers 3 lesen. Er fürchtet sich vor dieser Riesenarmee, die schon in seinem Land ist. Und er weiß, er hat jetzt auch keine Verbündete, an die er sich noch irgendwie wenden kann, weil das viel zu lange dauern würde. Und wenn, weiß man ja auch nicht, ob die einem helfen können. Von daher, ich finde, seine Angst ist total berechtigt. Er hat keinen Einfluss auf das, was passiert. Er ist hilflos und er kann wirklich nur zuschauen, wie ja, sein Land überrannt wird. Aber hier zeigt sich jetzt, warum für mich Josaphat so ein gutes Vorbild ist, wie wir mit Bedrängungen umgehen können. Denn in dem gleichen Satz, wo steht, dass Josaphat sich fürchtet, steht auch, dass er sich an Gott wendet und zu Gott betet. Josaphat weiß, dass sein Volk klein ist und er weiß, dass er keine Verbündeten hat, die ihm jetzt noch helfen können. Aber er ist sich bewusst, dass Gott helfen kann und deswegen wendet er sich an Gott. Und ich denke, es ist vollkommen okay, dass ein Josaphat Angst hat. In solchen Situationen hat man einfach Angst und da geht es einfach auch manchmal nicht so schnell vorbei, diese Angst, sondern sie ist da. Aber Josaphat, er weiß, wie gehe ich am besten mit meiner Angst um? Worauf setze ich meinen Fokus? Und er wendet sich an Gott. Er gibt Gott all seine Angst ab. Und das ist der erste Schritt, den ich, oder dieser erste Punkt, den ich bei Josaphat so cool finde. Er sucht Gott. Und den möchte ich einfach dir und mir auch mitgeben. 3 Schritte, die ich von Josaphat so toll finde. Und der erste ist, wie gesagt, suche Gott. Gib ihm deine Angst. Erzähl ihm von deiner Angst und lade alles bei Gott ab. Ich glaube, der erste Schritt ist auch gar nicht so schwer. Es gibt ja das Sprichwort, in der Not lernt man beten. Ja, selbst Leute, die gar nicht wirklich an Gott glauben, beten manchmal in solchen Situationen. Und das ist auch irgendwie voll nachvollziehbar, weil wenn man selber keinen Einfluss mehr auf seine Situation hat, dann sucht man sich Hilfe von jemandem, von dem man hofft, dass er oder sie einem helfen kann und darauf Einfluss hat. Aber auch wenn dieser Schritt so logisch und so einfach ja, sich anhört, will ich ihn doch nicht irgendwie unter den Tisch kehren, sondern es ist ein erster und ein wichtiger Schritt. Und die Bibel, sie sagt uns auch, dass Gott es sich wünscht, dass wir in einer Notsituation zu ihm kommen, damit er uns helfen kann. Was für einen coolen Gott haben wir, dass der uns das wirklich auch anbietet und dass er sagt, hey, komm zu mir, wenn ihr Not habt. Aber wie gesagt, es ist nur der erste von 3 Schritten, die ich jetzt hier gesehen habe bei Josaphat. Ich finde, Josaphat zeigt uns noch, was noch dazu gehört. Und das lesen wir auch ab Vers 3 weiterhin. Er, also Josaphat, ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof, im Haus des Herrn, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Und dann in den Versen 6 bis 12 betet Josaphat vor dem gesamten Volk zu Gott. Es ist ein etwas längeres Gebet und deswegen so kurz zusammengefasst. Josaphat sagt Gott, hey, wir wissen, du bist allmächtig, du hast alle Macht. Und dann erinnert er Gott an die Geschichte Israels, dass es Gott selber war, der doch den Israeliten und eben auch den Juden dieses Land, das jetzt angegriffen wird, ihnen geschenkt hat. Gott selber hat ihnen dieses Land geschenkt. Und er erinnert Gott auch daran, dass Gott ihnen ja auch gesagt hat, wenn ihr in einer Notsituation seid, dann kommt in meinen Tempel und ich möchte euch helfen, ich möchte euch Rettung schenken. Kommt und bittet um Rettung. Und genau das tun sie. Und wir lesen in Vers 12, und damit schließt das Gebet, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Sie können nichts tun und deswegen wenden sie sich an Gott. Aber ich finde, dass sie schon etwas tun und das ist die zweite Sache, die ich so bewundernswert an Josaphats Verhalten finde. Denn auch wenn sie jetzt nicht irgendwie etwas aktiv gegen die Bedrohung machen können, sind sie meiner Meinung nach zu 100% aktiv. Wie meine ich das? Nun, was machen denn die Juden? Josaphat, er ruft für das ganze Volk ein Fasten aus. Er lässt das ganze Volk versammeln aus allen Städten und allen Dörfern und gemeinsam suchen sie Gott. Und er geht in das Haus des Herrn, er geht in den Tempel, er geht in Gottes Gegenwart. Also Josaphat, er legt nicht einfach nur all seine Sorgen bei Gott ab und dann ist die Sache für ihn gegessen. Nein, er zeigt Gott durch sein Handeln, dass es ihm auch wirklich wichtig ist, worum er bittet. Er steckt sein ganzes Herzblut hinein. Er betet und er fastet. Er sucht Unterstützung des Volkes und deren Gemeinschaft. Und er geht in Gottes Gegenwart. Er bleibt in Gottes Gegenwart. Ich merke oft, dass ich leider, wenn ich in schwierigen Situationen bin, dass ich dann schon zu Gott gehe und ihm mein Leid klage und ihn suche, aber dass ich es dann doch irgendwie oft dabei belasse. Und ich war so ermutigt von Josaphat, der mir hier einfach zeigt, dass er aktiv am Bitten dranbleibt und einfach auch dadurch wieder zeigt, wie wichtig ihm das ist, worum er bittet. Und ich denke, wir können uns da auch einige Punkte für unser Glaubensleben mitnehmen. Ja, zuerst geben wir unsere Sorgen an Gott ab, so möchte er das ja auch. Aber dann bleiben wir auch in dem Bitten. Egal, wie lange es vielleicht auch dauern mag, bete weiterhin so, wie du am Anfang gebetet hast, als das Problem aktuell wurde. Faste oder lies die Bibel, fokussiere dich in dieser Zeit auf Gott. Und such dir Menschen zur Unterstützung, die mit dir beten. Und bleibe in Gottes Gegenwart. Vielleicht ist da auch manchmal ein Raumwechsel ganz gut, wenn man raus aus den eigenen vier Wänden geht und beispielsweise mal in die Natur geht und da Gottes Schöpfung, in Gottes Schöpfung seine Gegenwart erlebt. Aber das ist so die zweite Sache, die ich an dieser Geschichte so genial finde, wie Josaphat hier handelt. Er bleibt dran, er bleibt in diesem Bitten und er bleibt in Gottes Gegenwart. Bevor ich jetzt zur dritten und letzten Sache komme, die ich so bewundernswert an dem Verhalten von Josaphat finde, möchte ich kurz darauf eingehen, was da jetzt in der Geschichte kurz darauf passiert. Denn nachdem Josaphat gebetet hat, kommt eigentlich sofort eine Antwort von Gott. Das ist so genial zu lesen, dass Gott zu einem Mann in ihrer Mitte, der Mann, der war, ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber dieser Mann erhält eine Antwort von Gott und die teilt er dann den ganzen Leuten mit. Und das lesen wir ab Vers 15. Und so sagt nämlich Gott zu dem Volk: Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht ihnen in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Wie cool ist das? Gott ergibt ihnen klare Anweisungen. Sie sollen morgen in den Kampf ziehen, aber nicht sie werden kämpfen müssen, sondern Gott wird für sie kämpfen. Wie oft wünschen wir uns in Bedrängungen, dass Gott sofort eine Antwort schickt mit klaren Anweisungen. Und manchmal passiert das auch so schnell wie bei Josaphat, aber leider eben nicht immer. Aber wie cool ist es, dass wir in einer Zeit leben, wo wir die Bibel haben, wo wir gerade solche Geschichten über Josaphat lesen können, wo wir über Verheißungen lesen dürfen, die auch noch heutzutage aktuell sind und für uns gelten und wo wir einfach erfahren dürfen, dass Gott auch noch heute an uns interessiert ist und dass er auch noch heute unser Leben in Kontrolle hat und dass er alles in Kontrolle hat und dass er uns helfen möchte. Ja, aber wie geht's jetzt weiter mit der Geschichte? Ab Vers 18 lese ich vor. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen: Hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen: dankt dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir die Juden angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. Ich finde es sehr interessant in dieser Geschichtserzählung, dass gar nicht so viel Fokus darauf gelegt wird, wie genau es jetzt zu diesem Hinterhalt kam und warum die sich jetzt plötzlich, also die Gegner sich plötzlich selber angriffen. Der Fokus liegt einfach darauf, dass Gott sein Versprechen hält. Er kämpft den Kampf für Juda und die Juden, die können einfach nur zuschauen. Gott kämpft für Juda und ich finde, das alleine schon so eine Hammeraussage für eine Predigt, aber ich möchte weiterhin den Fokus auf Josaphat halten und sein Verhalten. Denn was machen eigentlich Josaphat und die Juden in der Zeit? Sie loben Gott. Zuerst loben sie Gott, nachdem sie von Gott die Antwort gehört haben, aber auch dann, als sie sich bereitstellen zum Kampf, den sie gar nicht kämpfen brauchen. Interessant finde ich bei Vers 22, wenn wir da lesen, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir die Juden angriffen in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. In dem Augenblick, wo sie beginnen, Gott zu loben, bringt Gott die Gegner in einen Hinterhalt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch ohne den Lobpreis von den Juden dazu in der Lage gewesen wäre. Ich meine, er hat es ihnen ja auch versprochen. Aber es ist doch herausstechend, dass da steht, in dem Augenblick, in dem sie mit dem Lobpreis beginnen. Also in irgendeiner Weise hatte das schon irgendwie so eine Auswirkung. Josaphat und das Volk, sie beten Gott an. Sie haben zwar eine Antwort von ihm erhalten, aber sie haben eben doch noch nicht gewonnen. Und trotzdem beten sie Gott an, sie ehren ihn. Und das ist die dritte Sache, die ich an dem Verhalten von Josaphat so sehr bewundere. Josaphat gibt Gott die Ehre. Und das in einer Notsituation, weil er einfach weiß, dass Gott Lobpreis zu jeder Zeit verdient und er der Einzige ist, der ihnen auch aus dieser Notsituation heraushelfen kann. Ich persönlich, ich mache sehr gerne Lobpreis und am meisten klappt es natürlich für mich oder am besten fühlt es sich an, wenn ich mich selber auch irgendwie gut fühle. In einer Notsituation Gott anzubeten, das ist schon nochmal was anderes. Aber Lobpreis soll ja nicht meine Gefühle zum Fokus haben, sondern Gott. Und wie gesagt, Gott, er verdient zu jeder Zeit unser Lob. Ich finde es so cool in der Geschichte, dass Gott für Juda kämpft. Und wie oft wünsche ich mir das auch. Und manchmal ist es sogar der Fall, dass Gott auch für mich kämpft, aber halt auch nicht immer oder zumindest manchmal bemerke ich das nicht. Und ich richte leider viel zu oft meinen Fokus auf, letztere Sachen. Er kämpft halt nicht in jeder Situation für mich. Aber dabei vergesse ich, dass Gott den größten Kampf meines Lebens für mich schon gekämpft hat. Und zwar am Kreuz, als Jesus Christus, sein geliebter Sohn, am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, damit ich eine Beziehung mit Gott haben kann. Dieser Gott, er liebt uns so sehr und hat uns aus der größten Bedrängung schon herausgeholt. Die Schuld, die wir selber nicht betilgen hätten können, wir hätten diese Schuld, da war einfach diese Trennung, die wir nicht überwinden hätten können. Und Gott hat uns aus dieser Bedrängung herausgeholt. Aus der allergrößten Bedrängung, die nämlich zum Tod geführt hätte, hat er uns herausgeholt. Und wir können eine Beziehung mit Gott haben und diese Beziehung geht über den Tod hinaus. Und dafür können wir so dankbar sein. Und für all die anderen Bedrängungen, die wir jetzt gerade erleben, die wir noch erleben werden, da möchte ich mir und ich ermutige dich, dass auch du dir Josaphat als Vorbild nimmst, wie wir mit solchen Bedrängungen umgehen können. Erstens, suche Gott. Zweitens, bleib aktiv an Gott dran. Bleib im Bitten, bleib in seiner Gegenwart. Und drittens, lobe Gott. Wir werden gleich noch ein Lied singen, das heißt Löwe und Lamm. Und ich habe mich sofort an dieses Lied erinnert, als ich die Geschichte gelesen habe, weil es darin heißt, dass Gott unsere Kämpfe kämpft und dass er der König von Juda ist. Und vielleicht können wir es manchmal gar nicht so sehen, dass Gott im Moment auch unsere Kämpfe kämpft. Aber wie ich gerade gesagt habe, den größten Kampf hat er schon für uns gekämpft. Und deswegen wollen wir ihn anbeten, deswegen wollen wir ihn loben und ihn einfach groß machen, weil er den größten Kampf für dich und für mich schon gekämpft hat. Gott segne euch. Amen.